Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Hält die Klimakatastrophe aus? Wenn man so die ein oder anderen Medien in den letzten Tagen konsumiert hat, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Klimakatastrophe oder vielleicht sogar der Klimawandel abgewendet ist. Ganz so einfach ist es nicht. Leider nicht, aber dennoch, es gibt eigentlich gute Nachrichten, was den Klimaschutz angeht, den Kampf gegen den globalen Klimawandel, denn wir beobachten, dass die Emissionen, die weltweiten Treibhausgasemissionen, ja, nicht mehr so schnell steigen wie in den letzten Jahren. Es gibt eine Abflachung und das führt dazu, dass das, ja, schlimmste Szenario, was in der Klimaforschung untersucht wurde, auch in den Klimaberichten des IPCC untersucht wurde, dass das abgewendet zu sein scheint. Wir sind auf einem ersten vorsichtigen guten Weg. Heißt noch lange nicht, dass der Klimawandel damit verschwunden ist. Ganz im Gegenteil. Wir können das Allerschlimmste verhindern. Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal ansehen, was dahinter steckt, was das bedeutet und schätzen mal ein, wo die Reise jetzt bis zum Jahr 2100 und darüber hinaus hingeht, was wir aber auf der anderen Seite natürlich noch tun müssen. Und am Ende, denke ich, können wir doch schon die erste vorsichtige Hoffnung schöpfen. Bevor wir einsteigen, nochmal der Hinweis in eigener Sache. Am Samstag, dem 20.06., haben wir am Umweltcampus den Tag der offenen Tür im Zuge der 30-Jahr-Feier des 30-jährigen Bestehens des Umweltcampus Birkenfeld als Standort der Hochschule Trier. Und mein Kollege Christian Kamlott und ich werden gemeinsam einen Live-Podcast machen. Wer so Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Wir sind ab 13 Uhr in der Bibliothek und werden da nur noch eine gute Stunde uns über das große Ganze der Energiewende unterhalten, wenn wir mal ein bisschen das einordnen. Also wer mag, kann gerne vorbeikommen. Ansonsten, so ist im Moment der Plan, werden wir auch live sein auf Evosonic, dem Internetradio. So ist zumindest der Plan. Müssen wir gucken, wie wir das, dass wir das technisch umgesetzt bekommen. Ansonsten wird die Folge natürlich dann auch ganz regulär online gehen und dann über die Podcast-Dienstleister zum nochmal anhören, verfügbar sein. Was hat jetzt der Klimaschutz erreicht? Es gibt verschiedene Szenarien. Man muss sich ja in diesem komplexen System wie dem Klima auf ein paar Rahmenbedingungen, Parameter einigen, um gemeinsam an verschiedenen Szenarien zu forschen, zu untersuchen, die Messdaten einzuordnen und dann auch zu schauen, wie werden sich dann die Temperaturen, die globalen Temperaturen in der Atmosphäre insbesondere, das ist also die erste große Kennzahl, aber auch wird sich der Wärmestau in der Atmosphäre durch den Treibhauseffekt, wie wird er sich auswirken? Und dazu sind sogenannte Representative Concentration Pathways, also repräsentative Konzentrationspfade entwickelt worden. Das war ein internationales Forschungsteam, was das Ende der 2000er Jahre entwickelt hat, um einfach aus der Vielzahl der möglichen Wege, die man gehen kann und der ganzen Parameter, die man dann braucht, die man so ein bisschen zu reduzieren, um auch vergleichbare Ergebnisse zu bekommen für die unterschiedlichen Ansätze in den Simulationsmodellen. Und das, ja, extremste, krasseste Szenario, das war das sogenannte RCP 8,5, also Representative Concentration Pathway 8.5. Das hat jetzt nichts mit der Temperatur zu tun, sondern es geht dabei um den sogenannten Strahlungsantrieb. Was meint denn Strahlungsantrieb? Wir haben schon vor einiger Zeit ein paar Folgen zum Thema Klimawandel gemacht, also den physikalischen Grundlagen etc. Link nochmal in den Shownotes. Der Strahlungsantrieb beschreibt die zusätzliche Energie, die in das Erdsystem, in das globale System gegeben hat, bedingt durch die Treibhausgase. Also Treibhaus kennt jeder, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Die Treibhausgase, insbesondere Kohlendioxid, Wasserdampf natürlich auch, Aber der Wasserdampf ist sehr variabel. Wir haben primär das Kohlendioxid und dann weitere Treibhausgase, Methan zählt dazu, Lachgas etc. Die führen dazu, das ist nur Physik, dass sie die Wärmestrahlung der Erdoberfläche, jeder Körper mit einer bestimmten Oberflächentemperatur strahlt Wärme ab. Wärme ist nur in Anführungszeichen elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich. Diese Wärme wird abgestrahlt, ne? Also auch wir hier strahlen Wärme ab, eine Oberflächentemperatur von 32, das heißt draußen ein bisschen heißer ist, 33 Grad, deswegen fangen wir irgendwann an zu schwitzen, um den Körper zu kühlen. Was jetzt passiert ist bei der Erde, sie strahlt es ab, die Treibhausgase, wie zum Beispiel das Kohlendioxid, können diese Strahlung absorbieren, sind also empfänglich dafür, diese aufzunehmen und geben sie dann wieder ab. Das heißt, sie lassen sie nicht durch ins Weltall, sondern fangen es auf und schicken es wieder zurück. Und das führt einfach dazu, ähnlich wie bei einem Treibhaus, die Glasscheiben, dass Wärme in diesem inneren Gürtel in der Atmosphäre bleibt. Und das führt dann zu einem erhöhten Strahlungsantrieb, so nennt man das dann in der Klimaforschung. Das heißt, also, wie viel Leistung pro Quadratmeter Fläche haben wir zusätzlich an Energie in unserem System? Und dieser Representative Concentration Pathway von 8,5 bedeutet, dass wir pro Quadratmeter, also Meter mal Meter, auf der ganzen Erde jeweils 8,5 Watt zusätzliche Leistung haben. Ne, um das mal einzuordnen, so eine Schreibtischlampe mit einem LED, mit einer LED drin, hat etwa eine Leistung von 10 Watt. Das heißt, wir haben auf der ganzen Oberfläche der Erde überall kleine LEDs, Schreibtischlampen stehen, die halt eine zusätzliche Energie in das Erdsystem geben. Und zwar permanent, ne? 24/7 geht das voran. Und dieser RCP 8,5, dieser Representative Concentration Pathway, das war jetzt der extreme Pfad, was diese Treibhausgasemissionen und damit auch den Strahlungsantrieb angeht. Dass nämlich davon ausgegangen ist, dass quasi keine Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden von Führen. Das ist also einer der führenden Wissenschaftler, der das in dem internationalen Forschungsteam federführend mit entwickelt hat. Sagt also, die Kohleförderung wird bis zum Jahr 2100 sich stark noch weiter ansteigen. Beobachten wir, dass es nicht so ist. Es gibt keine ernsthaften Klimaschutzmaßnahmen. Auch das ist zum Glück tritt das jetzt gerade nicht ein, sodass die Konzentration, also der Anteil des Kohlendioxids in der Atmosphäre, sich mehr als verdoppelt. Also von aktuell sind wir bei 420 ppm. ppm bedeutet Parts per Million. Wie viele Moleküle Kohlendioxid haben wir bezogen auf eine Million atmosphärische Moleküle, also eine Million Luftmoleküle. Das meiste ist Stickstoff und Sauerstoff und ein kleiner Teil, aber ein wirksamer Teil. Das kennen wir schon, ist Kohlendioxid, 420 ppm. Das würde raufgehen auf fast 1000 ppm, 940. Wichtig nochmal die Erinnerung, die Konzentration hat nichts, sagt nichts darüber aus, wie wirkungsstark diese Moleküle sind. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Man vergleicht das immer mit dem vorindustriellen Zeitalter. Da waren wir bei knapp unter 300 ppm, 280 Parts per Million. Also wir sind, wie kann man sich das bildlich vorstellen, wir machen die Glasscheibe in unserem Treibhaus Erde immer dicker. Und dann ist natürlich klar, kann immer weniger Licht, elektromagnetische Strahlung, kein sichtbares Licht, sondern die Wärmestrahlung entweichen. Es wird immer wärmer. Jetzt muss man halt klar sagen, dass dieses Szenario nie das wahrscheinlichste Szenario war. Da gibt es so ein paar Missverständnisse, jetzt vor allem auch in den Medien, wo man gesagt hat, ach, jetzt ist ja die Klimakatastrophe vorbei. Nee, ist es natürlich nicht, leider Gottes. Aber dieses Extremszenario, das man entwickelt hat, um zu sagen, so, was passiert denn im allerschlimmsten Fall? Weil man damit dann auch Rückkopplungseffekte viel besser beobachten konnte. Hat man gesagt, das ist so das Extremste der vier Szenarien, die man sich untersucht, die man sich angeguckt hat und konnte dann feststellen, was könnte passieren. Das hat damit was zu tun, dass wir bei diesem Szenario eine mittlere Temperaturerhöhung gehabt hätten von zwischen 3 und 5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das ist immer so der Zeitraum, den man sich so anguckt. Das wäre katastrophal geworden. auf der Erde, im Ökosystem Erde. Das schon mal vorab. Wir sehen also dieses extreme Szenario, das verlassen wir jetzt. Wie können wir das beobachten? Wir gucken uns an, wie sich die Treibhausgasemissionen der letzten Jahre entwickelt haben. Und deswegen war dieses RCP 8,5 so im Fokus. Wir lagen in den Jahren 2005 bis 2020, lagen wir quasi komplett auf dieser RCP 8,5 Prognose. Bedeutet also, wenn man sich die jährlichen Emissionen anguckt, die wir global hatten, getrieben durch die Volksrepublik China, getrieben durch die Vereinigten Staaten, getrieben durch die Europäische Union, getrieben durch Indien und weitere Staaten, lagen wir voll auf diesem Pfad. Deswegen war das eigentlich in der Klimaforschung mehr als Extremszenario gedacht. Wir lagen aber auf diesem Extremszenario mit der erwarteten Prognose. Und auch das zeigt sich, ne, denn die Klimaforschung ist wie alle physikalischen Forschungsthemen eine empirische Wissenschaft. Man stellt eine Hypothese aus und prüft sie empirisch, indem wir gucken, wir sagen voraus, wir messen. Und das passte, leider Gottes, zum Glück, wie man es jetzt sehen möchte, sehr, sehr gut. Also die Prognose der Temperaturentwicklung rückwirkend passte perfekt zu den Klimamodellen, die man dort angewendet hat. Das bedeutet, wir waren auf diesem Pfad, der wissenschaftlich gesehen hieß, boah, Leute, da müssen wir komplett noch weg, denn das wäre eine Klimakatastrophe. Das andere ist auch eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob man Katastrophen noch steigern kann. Aber das war der Weg. Denn entscheidend ist, also ne, diese SCPs sind jetzt ja keine, also geben keine Informationen über die, also sind ja so eine Art Prognosen, was den Strahlungsantrieb angeht. Wir können uns aber angucken, was resultiert dann daraus für die Temperaturentwicklung. So, man guckt es also an, wie war das im Jahr 1850 bis 1900? Das war ja so der Beginn der industriellen Revolution weltweit. Großbritannien hatte das früher angefangen, dann aber Mitte des 19. Jahrhunderts ging es dann in Europa, den Vereinigten Staaten los. Und man sagt, also der Zeitraum ist so der Referenzzeitraum, da sagen wir, das ist Temperaturänderung 0 Grad Celsius. Und dann beobachten wir einen Anstieg der Temperatur. 1980 waren wir schon 0,3 Grad Celsius im Schnitt über diesem langjährigen Mittelwert. Also es ist kein einzelnes Jahr, sondern es sind langjährige Zeiträume. Betrachten wir Klima, sind immer 30 Jahre eine Menschengeneration. Das sind ja so typischerweise 30 Jahre. Und es ging dann rauf. 1918 waren wir bei 0,3 Grad. Wir waren im Jahr 2000 bei plus 0,6 Grad. 2010 0,8 Grad. Im Zeitraum 2011 bis 2020 waren wir bei fast 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Und das Jahr 2024 ist das heißeste Jahr gewesen, global, seit Aufzeichnungsbeginn mit 1,55 Grad Celsius über diesem vorindustriellen Zeitalter. Das ist also auch keine lineare Kurve, sondern die steigt an. Das ist die nächste Gefahr, wenn so ein exponentielles Wachstum bekommen, eine exponentielle Entwicklung, das kriegt man nicht mehr ganz so einfach eingefangen. Also seit 1970 erwärmt sich die Erde schneller als in jedem 50-Jahres-Zeitraum der letzten 2000 Jahre. Wir können ja sehr exakt zurückgucken in der Geschichte, in der Erdgeschichte, wo kommen wir her? Was waren die Temperaturen mit einer doch hinreichend guten Genauigkeit? Und wir sehen, dass die Temperaturerhöhung immer schneller gegangen ist. Nein, wir hatten jetzt vier von diesen Szenarien, die dann immer geguckt haben. Und das ist auch das, was dann in den IPCC-Berichten dargestellt wird. Wie entwickelt sich dann die CO2-Konzentration in der Atmosphäre? Weil das ja das zentrale Maß ist für die daraus resultierende Temperaturerhöhung. Und um wie viel Grad Celsius erhöht sich denn die Temperatur tatsächlich? Wir haben gesagt, also RPC 8,5, sagen wir bei 940 ppm, Temperaturerhöhung von 4,3 Grad Celsius. Also haben wir eine Schwankungsbreite zwischen 3,2 und 5,4 Grad Celsius. 4,3 ist dann halt die Mitte. So genau kann man es nicht machen. Man hat nämlich eine Fehlerrechnung. Auch das, jeder, der schon mal ein Physikpraktikum gemacht hat, vor allem an der Universität oder nicht Chemiepraktikum, aber vor allem Physikpraktikum, kennt das, Fehlerrechnung, sehr aufwendige Dinge, wenn man das sehr sauber machen will und natürlich auf dem wissenschaftlichen Niveau, wie es in der Klimaforschung passiert, gemacht werden muss. Das heißt, die Fehlerbalken werden dann schnell groß, haben aber dann eine entsprechend hohe sogenannte Konfidenz. Also man ist sich sehr sicher, in der Bandbreite halt werden wir uns aufhalten mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber das sind halt nur in Anführungszeichen Prognosen. Wir haben halt vier dieser Szenarien, 8.5, hatten wir schon gesagt, 4 Grad Celsius, Wind bei RPC 6. Das heißt, der Strahlungsantrieb geht auf um 6 Watt pro Quadratmeter rauf, würde eine CO2-Konzentration bedeuten im Jahr 2100 von 670 Parts per Million, 3 Grad mehr würde das dann im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bedeuten. Auch das bleibt katastrophal. Keine Sorge, große Sorge, man weiß es nicht. Doch, man weiß es klar, große Sorge. Wir haben RCP 4,5. Wir gehen das jetzt runter mit den Strahlungsantriebswerten. Da hätten wir eine CO2-Konzentration von 538 oder knapp 540 ppm. Das wäre eine Temperaturung von 2,4 Grad Celsius. Also auch da Schwankungsbreite zwischen 1,7 und 3,2 Grad Celsius. Wie ich weiß, viele Zahlen. Also dieses RCP 4,5 wäre eine 2,4 Grad Celsius Temperaturerhöhung. Das ist immer noch mehr als das, was wir aus einer wissenschaftlichen Sicht sagen, das kriegen wir noch gepackt. Da ist ja das 2-Grad-Ziel bis zum Jahrhundertende eigentlich so das zentrale Ziel. Wären wir mit 0,4 Grad Celsius drüber. Und man darf nicht vergessen, so ein Zehntel Grad macht richtig viel aus. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist nicht, darf man nicht nur schätzen. Jedes Zehntel Grad Erwärmung, das wir einsparen, hilft uns. Ja, das niedrigste Szenario, das mit dem geringsten Strahlungsantrieb, ist das RCP 2.6, also 2,6 Watt pro Quadratmeter. Dann wären wir bei einer CO2-Konzentration beim Ende des Jahrhunderts bei 421 Parts per Million, 1,6 Grad Celsius. Das ist der Pfad, auf den wir uns damals als Staatengemeinschaft geeinigt haben. Wir wollten die 1,5 einhalten, 1,6, aber auf jeden Fall deutlich unter den 2. Bedeutet somit, ne, also das sind jetzt diese vier Pfade. Dieser Pfad RCP 8,5 würde bedeuten, wir wären in einer Welt, die heißer wäre, als wir es in den letzten Jahrmillionen hatten. Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber die Dinosaurier und nie, da war es doch schon mal wärmer. Ja, klar, da gab es keine Menschen und das will ich jetzt an dieser Stelle nicht alles wiederholen. Wer das nochmal hören möchte, gerne. Entweder meine Podcasts oder in andere Klima-Podcasts, die das in aller Ruhe erklären, wie man solche Argumente einzuschätzen hat. Die sind nämlich, eher mit Vorsicht zu genießen. Was bedeutet das jetzt für uns als Menschheit? Bis 2010 waren wir an dem RCP 8,5 Kurs dran. Das heißt, auf dem Pfad waren wir, was die Temperaturerhöhung am Ende bedeutet, bis zum Jahrhundertende. Und da liegen 2 Grad Celsius Temperaturunterschied zwischen diesem 4,5 und 8,5. Ne? Das wäre bis zum Jahrhundertende so weit gekommen. Und jetzt beobachten wir, hurra, wir sind nicht mehr auf diesem Pfad. Ne? Die Emissionen gingen weiter rauf, ohne dass irgendwie auch nur ein Abbremsen zu beobachten wäre. Und dann Mitte der 2010er Jahre, also jetzt gut 10 Jahre her, beobachten wir die Emissionen flachen ab. Also sie sind, ne, man muss aufpassen. Abflachen bedeutet, die Steigung wächst nicht mehr. Sie sind zwar, die Emissionen pro Jahr sind immer noch weiter raufgegangen. Das heißt, ne, jedes Jahr gab es mehr Emissionen, getrieben insbesondere natürlich durch China. Aber der Anstieg pro Jahr wurde immer kleiner. Die mathematisch jetzt fit sind, sagen, die erste Ableitung wird kleiner. Hurra. Hilft immer noch nicht, aber es ist schon mal so ein erster Hoffnungsschimmer gewesen. Warum war das so? Wir haben massive Preissenkungen bei regenerativen Energiesystemen gehabt. Kosten für die Solarenergie, also Photovoltaik, sind in den 10 Jahren um 85% gesunken. Die Windkraft wurde um gut 50% günstiger. Lithium-Ionen-Batterien auch um gut 80% günstiger worden in der Zeit. Auch die Energiemärkte haben sich strukturell wirklich verändert. Im Jahr 2022 wurden Weltweit 1,1 Billionen US-Dollar, also 1.100 Milliarden US-Dollar in saubere, grüne Energietechnologien investiert. Neuer Rekord. Wahnsinn. Wir haben es also geschafft, dadurch, dass wir massiv die Erneuerbaren günstiger gekriegt haben. Und das kann man immer wieder nur erwähnen. Auch da haben wir in Deutschland einen wesentlichen Anteil dran, weil wir in Deutschland die Solarenergie sehr teuer bezahlen. Das ist jetzt unsere Diskussion, die wir gerade führen. Aber unser Streben Anfang der 2000er Jahre mit der Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes, mit der Förderung von Photovoltaik- und Windenergieanlagen durch die Einspeisevergütung, die haben dazu geführt oder es angestoßen, dass Solarenergie so günstig ist, dass Windenergie so günstig ist. Mit den Batterien hatten wir jetzt nicht so viel zu tun. Aber wir waren der Stein des Anstoßes. Das haben wir gut gemacht. Das bezahlen wir im Moment. Und das ist jetzt so eine richtige Dankbarkeit. Kommt nicht rüber, aber wir als Deutsche nehmen es mit dem nötigen Ernst. Also was ich sagen will, ist, wir hatten einfach einen großen Anteil daran und jetzt, die Entwicklungen haben sich verteilt global. Wir sehen, die Solartechnologie kommt primär aus der Volksrepublik China. Die Wechselrichter nicht, aber vor allem die Solarmodule. Und das führt einfach dazu, wenn das wird günstiger, dann beginnen die einzelnen Volkswirtschaften in diese Technologien zu investieren, weil es eine sehr günstige und hinreichend verlässliche Energiequelle ist. Das ist schon ein guter Weg. Was bedeutet das? Wir landen, wenn man jetzt sich verschiedene Prognosen anguckt und wir diese aktuelle Entwicklung mal fortschreiben, bei einer Temperaturerhöhung von 2,6 Grad Celsius. Also noch etwas über den 2 Grad, schon über 2 Grad, aber wir werden auch diese 3 Grad nicht mehr erreichen. Und das ist auch ein wichtiger Meilenstein, denn 3 Grad Celsius, gibt es ein sehr schönes Buch, ich verlinke das gerne nochmal in den Shownotes, 3 Grad mehr, was das für Auswirkungen auf die Biodiversität hat, auf uns als Menschen, weil das sind nicht einfach nur 3 Grad mehr, auch ist ja ganz angenehm, Mitte, Ende Mai war es ja schon sehr, sehr heiß in Europa. Auch das sind alles Wetterphänomene, die ja natürlich aber auch in Zusammenhang stehen mit langfristigen Klimaentwicklungen. Und 3 Grad mehr heißt einfach nicht nur, wir sind in 3 Grad mehr jeden Tag, sondern wir haben halt Hitzewellen und so weiter, alle Folgen. Der IPCC, also der Sachstandsbericht des Weltklimarats, beschreibt das sehr genau. Also jedes Zehntel Grad Temperatur führt dazu, dass Extremwetterereignisse, dass der Meeresspiegel stärker ansteigt, dass wir mehr Ernteausfälle bekommen werden, dass Gesundheitsrisiken steigen werden. Deswegen haben wir uns ja in Paris damals auf die 1,5 Grad geeinigt oder gesagt, komm, die 2 Grad müssen wir schaffen. Weiteres Problem ist halt, das Klimasystem und das Ökosystem Erde ist halt ein sehr, sehr träges System. Das dauert einfach sehr lange, bis es reagiert. Selbst wenn wir heute sagen würden, Hex, Hex, kein Kohlendioxid mehr ausstoßen, wird das noch 10 Jahre dauern, bis man dann so die ersten wirklich dann spürbaren Effekte beobachtet. Kriegen wir natürlich nicht organisiert. Und klar ist auch, auch diese Diskussion, man spricht ja immer von diesem Netto-Null, solange wir Treibhausgase emittieren und die Konzentration erhöhen, steigt auch die Temperatur. Das ist eine relativ einfache Physik, die dahinter steckt, das zu verstehen. Und wir müssen netto dafür sorgen. Also alles, was wir emittieren, müssen wir wieder rausholen. Wie auch immer wir das machen, technisch oder mit dem Ökosystem, Bäume, Pflanzen, was auch immer man sich ausdenken kann, einen Mix von allem. Wir dürfen halt nur nicht im Jahr mehr reingeben an Kohlendioxid oder Treibhausgasen, vielleicht dazu, was wir rausziehen. Sollen wir mehr reintun, ähnlich wie beim Wassereimer. Wenn der voll ist, ist der voll. Dann kann ich immer noch mal ein halbes Glas oder einen Schluck reintun. Irgendwann kippt es. Und das ist das Problem. Also wir sind im Moment auf dem Weg, nicht mehr auf diesem Extremszenario, das ist die gute Nachricht, sondern auf einem vernünftigen Pfad. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wie kann man vor allen Dingen auch diese Szenarien, diese Zukunftsprognosen systematisch weiterentwickeln, auch an die aktuelle Entwicklung anpassen? Das ist ja gerade dann in einer Wissenschaft so, wenn man sagt, das RPC 8.5 Szenario ist jetzt ja nicht weg. aus den Simulationen. Das können wir weiter simulieren unter anderem, es geht wieder rauf. Was würde dann passieren? Jetzt geht es, aber oder jetzt wird man andere Szenarien in den neuen Studien. Man geht weg von diesen Representative Concentration Pathways in Richtung von sogenannten Shared Socioeconomic Pathways. Was will man machen? Man will jetzt nicht nur die Emissionen sich angucken, sondern auch komplexere Zusammenhänge. Das kennt man so ein bisschen aus diesem Bericht des Club of Rome, The Limit to Growth, dass man auch den gesellschaftlichen Kontext noch stärker oder noch genauer berücksichtigt. Also die Entwicklung der Bevölkerung, der Wirtschaft, Technologie. Wir entwickeln uns ja immer weiter und politische Entscheidungen. Also RPCs haben nur gefragt, wie viel Kohlendioxid landet in der Atmosphäre, ohne zu spezifizieren, warum. Es war eine Vereinfachung, eine sinnvolle Vereinfachung. Jetzt geht es aber darum, wir müssen die Komplexität der Welt berücksichtigen. Die Computersysteme können solche Dinge mittlerweile berechnen, wir können sie parametrisieren, dort Zusammenhänge herstellen, aber das ist halt nicht ganz so einfach. Was macht man jetzt? Man hat jetzt also neue Klimamodellprognosen entwickelt bis zum Jahr 2100 mit verschiedenen Emissionspfaden von sehr niedrigen bis sehr hohen Emissionen. Sehr niedrige Emissionen würde bedeuten, wir würden das 1,5 Grad Ziel erreichen. Das wird unwahrscheinlich sein. Wir haben niedrige Emissionen, dann sind wir auf dem 2 Grad Celsius Pfad. Oder haben wir aktuelle Politiktrends, die wir umsetzen, also geopolitisch, im Moment etwas schwierig, aber die grundsätzliche Hoffnung ist da. Man sieht es ja in den Vereinigten Staaten, trotz der Trump-Administration sehen wir einen weiteren Ausbau von grüner, von nachhaltiger, von emissionsfreier Technologie. Selbst in Bundesstaaten wie Texas wird auf Erneuerbare gesetzt. Das wäre dieses mittlere Emissionsszenario mit den aktuellen politischen Entwicklungen, die man dann mal fortschreibt. Dann wären wir bei einer Temperatur von 2,7 Grad Celsius. Und dann gibt es noch zwei weitere Szenarien in diesen SSPs, diesen Shared Social Economic Pathways. Hohe Emissionen, das heißt, wir kriegen wieder stärkere Rivalität zwischen den einzelnen Ländern, stärkerer Nationalismus, weniger globales Denken. Dann würden wir bei 3,6 Grad Celsius Erwärmung landen oder bei einem sehr hohen Emissionsszenario, also im starken fossilen Wachstum, was man im Moment nicht beobachtet. Und ganz im Gegenteil, wir sehen ein Abflachen dieser ganzen Kurven, dann wären wir bei 4,4 Grad Celsius. Das sind so die fünf neuen Szenarien, fünf neuen Welten, auf die man sich jetzt ein, wo sich darauf fokussiert. Also diese 1,5 Grad, das Thema ist durch, denke ich. Also zwischen 2030, 2035 werden wir dieses Ziel überschreiten, diese 1,5 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Also selbst wenn wir total ambitioniert sind, das kriegen wir nicht mehr aufgehalten. Ist eigentlich die Frage, wann wir es überschreiten. Global. Wenn man sich jetzt also anguckt, wo stehen wir heute tatsächlich, wenn man das mal fortschreibt und nur die Politikfelder betrachtet, die jetzt bis Ende 2020 umgesetzt wurden, dann landet man bei einer Erwärmung von 3,2 Grad Celsius bis 2009. Wieder Bandbreite 2,2 bis 3,5, aber wir werden sehr wahrscheinlich so im Bereich von 3,2 Grad Celsius. Das ist immer noch besser als dieses Worst-Case-Szenario aus diesen RCPs, aber schon mal etwas besser. Ich habe gesagt, jedes Zehntel Grad zählt. Also die Klimaforschung ist mittlerweile so präzise in den Modellen und dann auch in der empirischen Prüfung. Sie kann also schon im Bereich von 0,5 Grad Celsius klar benennen, was passiert. Wenn wir 1,5 Grad Celsius Temperatur haben, bleiben nur noch immer zwischen 10% und 20% der Korallenriffe zum Beispiel erhalten. Denn wenn die Atmosphäre sich erwärmt, erwärmen sich entsprechend auch die Meere. Auch das beobachten wir. Und das Wasser ist ja nur ein viel besserer Energieträger als die Luft. Bei 2 Grad Celsius wären weniger als 1% der Korallenriffe zu halten. Die wären quasi zerstört. Anderer Aspekt, wenn wir 2 Grad Celsius Temperaturerhöhung haben, dann wären rund 420 Millionen Menschen weltweit extremer Hitze ausgesetzt. Das führt einfach zu höheren Sterberaten. Auch das ist medizinisch relativ klar und eindeutig belegbar. Gehen wir auf 4 Grad Celsius rauf, also schon der Extremwert, dann hätten wir bis zu 3 Milliarden Menschen, die dauerhaft in Gebieten leben, die für den Menschen eigentlich schwer bewohnbar sind. Weil man kann dann nicht mehr raus im Sommer, sondern muss man nachtaktiv werden. Aber dennoch, ne, auch dieser Unterschied 1,5 Grad, 2 Grad Celsius, der ist, klingt so, ach, das ist ein halbes Grad Celsius, merke ich doch gar nicht. Global merken wir das schon. Und was macht dann Hoffnung? Was ist dann, oder woran sieht man, dass sich etwas bewegt? China. Ne? Ja, größter Emittent, setzt stark auf Kohle. Rund 30% der globalen Emissionen kommen aus China. Aber China zeigt auch durch die 5-Jahres-Pläne, das habe ich ja mit Dirk Specht jetzt beim letzten Mal diskutiert, die Emissionen Chinas sind seit März 2024 stabil oder sogar leicht rückläufig. Also seit jetzt, ne, 2 Jahren beobachten wir, dass die Emissionen auf einem hohen Niveau sind. Sie müssen runter, keine Frage, keine Diskussion. Aber wir haben es geschafft, oder China hat es geschafft, die Emissionen auf einem hohen Plateau zu stabilisieren. Woher kommt das? Die Chinesen haben angefangen, ihren elektrischen Energiebedarf zu decken über Solarstrom, Windenergie und einen kleinen Teil auch Kernkraft. Und das sind emissionsfreie Technologien. Der Kohlestrom ging um 2%, knapp 2% zurück. Das heißt also natürlich dann daraus resultierend die Emissionen. Kohle war für China eine Brückentechnologie. Und man sagen kann, ist das wirklich eine Brücke? Aber es war halt notwendig für den industriellen Aufbau. Und durch diese starke planwirtschaftliche Strukturierung des Wirtschaftssystems mit den 5-Jahres-Plänen ist klar, was passiert. Das kann man ja alles nachlesen in den Dokumenten. Und das wird tatsächlich auch so ziemlich konsequent umgesetzt. Also vor allem jetzt im Energiesektor. Das macht Hoffnung. Und wenn es in China funktioniert, also einem, das ist ja kein Schwellenland mehr, die sind ja in vielen Regionen bereits hochtechnologisiert, nicht das ganze Land, das ist also sicherlich anders als in Europa oder in den Vereinigten Staaten, aber sie sind auf einem sehr guten Weg und es zeigt sich, dass die Kohlekraftwerke auch eine immer geringere Rolle spielen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Man muss halt sagen, es gibt noch andere Sektoren, die chemische Industrie insbesondere, da steigen die Emissionen noch. Da ist halt die Frage, wie kriegt man dort Prozesse elektrifiziert? Die Diskussion kennen wir hier schon in der Runde. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Der Kohleverbrauch soll laut 5-Jahres-Plan und im aktuellen 5-Jahres-Plan der chinesischen Regierung auf ein Plateau geführt werden. Er soll, jetzt wird noch nicht reduziert, und das heißt, die Pariser Klimaschutzziele erreichen wir damit nicht. Aber dennoch schaffen wir es, schafft es China, diese Emissionen zu bremsen, Plateau zu erreichen. Wir gehen wieder zurück. Was haben wir noch? Was macht auch noch Hoffnung? Also weniger Hoffnung macht das Jahr 2024, weil es nämlich das heißeste Jahr war seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir lagen, wie gesagt, bei 1,55 Grad Celsius über dem langjährigen Mittelwert im Jahr 2024. Also 23 war schon das heißeste und 24 war noch heißer. Und dennoch, was zeigt das dieses Jahr? Die Klimamodelle haben das ziemlich genau vorhergesagt. Also man muss halt berücksichtigen, wir haben dann neben dem langjährigen Klima natürlich immer noch so Klima oder große Wetterereignisse wie das El Niño-Ereignis. Das ist sind so normale Schwankungen, die auftreten, global, oder Wetterereignisse, die dann große Auswirkungen haben. Also El Niño und La Niña sind diese beiden natürlichen Klimaschwankungen im Pazifik. Die treten alle paar Jahre auf. Bei El Niño erwärmt sich das Oberflächenwasser im Pazifik ziemlich stark und das heizt natürlich an die globalen Temperaturen auf und kann dann in manchen Regionen zu Dürren führen, in anderen Regionen dann zu Überflutungen. La Niña ist das Gegenteil. Kühleres Wasser tritt dann auf, hat eine dämpfende Wirkung auf die globale Temperatur und diese Schwankungen überlagern diesen langfristigen, durch Menschen gemachten Erwärmungstrend. So, das ist halt, wenn man aufpassen muss, wenn die auftreten, hat das natürlich auch Auswirkungen. Und selbst diese globalen Wetterereignisse können wir mittlerweile recht gut in der Klimaforschung prognostizieren und daraus dann berechnen, was das für Auswirkungen hat. Im Moment sind die Schätzungen von Meteorologen, dass ein starker El Niño, also dieses Wetterereignis, diese kleine natürliche Klimaschwankung, die das Wetter erwärmt, in der zweiten Hälfte 2026 auftritt bei 60-70%. Das würde bedeuten, dass dann 2026 oder spätestens 2027 ein weiteres Rekordjahr ist, was die Temperaturerhöhung angeht. Also müssen wir entkoppeln. Wenn wir die Emissionen jetzt stabilisieren auf dem hohen Niveau, idealerweise die dann auch global runtergehen, haben wir natürlich immer noch diese Auswirkungen, diese lokalen Auswirkungen, die sich dann global verbreiten durch El Niño und La Niña. Aber es macht Hoffnung oder es zeigt erstmal, dass die Klimasimulationen sehr gut sind, weil sie mittlerweile auch solche Effekte sehr gut berücksichtigen können und dann prognostizieren können, was passiert dann, was hat das für Auswirkungen auf das weltweite Klima, kurzfristig, langfristig, mittelfristig. Auf der anderen Seite wird es halt dazu führen, wir werden die Temperatur noch weiter steigern. So, und dann zum Abschluss, was sind jetzt so die komplett neuen Szenarien für die Zukunft? Ja, wir müssen also sagen, ja gut, vielleicht müssen wir jetzt auch mal über das Jahr 2100 hinaus. Es gibt, ne, also die Welt, die wir heute haben, ist eine andere als die, die wir 2011 hatten, als dieser sechste Sachstandsbericht des IPCC herausgekommen ist. Also in der Wissenschaft wird natürlich, geht die Entwicklung weiter und man hat gesagt, wir müssen jetzt nach 15 Jahren an den Szenarien weiterarbeiten und es gibt jetzt neue Konzepte, neue Szenarien, die sogenannten Coupled Modeled Intercomparison Projects, CMIP. Auch das, ne, global vereinheitlicht, weil dann die Klimaforschungsinstitute weltweit mit denselben Szenarien rechnen in ihren jeweiligen Modellen. Die sind unterschiedlich, aber die Szenarien sollen gleich sein, damit man die Ergebnisse besser vergleichen kann. Also der letzte IPCC-Bericht basierte auf der vorigen Version, jetzt im neuen Durchlauf, den Coupled Model Intercomparison Project 7, also dem siebten, das ist dann die Basis für den siebten Sachstandsbericht, soll, was sind jetzt so die Weiterentwicklungen machen, die man machen will, drei Szenarien, das ist so die Kernidee, war stark vereinfacht. Wir haben so ein Hochrisikoszenario, das ist so angelehnt an dieses RCP 8,5, also diesem Extremereignis. Wir haben ein mittleres Szenario, das spiegelt so die aktuelle Klimapolitik wieder, das da, wo wir stehen. Dann haben wir noch ein drittes, ein niedriges Szenario, das entspricht den Klimaschutzzielen, die wir in Paris, auf die wir uns in Paris geeinigt haben. Weitere methodische Anpassung ist in den Szenarien, wird emissionsgetrieben modelliert. Das heißt, man gibt den Modellen die Emissionen vor, nicht die CO2-Konzentration. Das ist jetzt anders. Wir haben vorher gesagt, wir nehmen die CO2-Konzentration, also wie viel Parts per Million haben wir? 400, 600, 900.000. Sondern das Modell berechnet selber, wie viel CO2 in der Atmosphäre landet, weil natürlich die Ozeane, die Böden unterschiedlich viel Kohlendioxid aufnehmen können. Das macht die Unsicherheiten realistischer. Wir werden damit die Modelle weiterentwickeln. Sie werden besser. Und wir haben gesehen, es funktioniert. Wir können daraus dann Maßnahmen, Handlungsempfehlungen ableiten für die Politik weltweit, um Empfehlungen zu geben. Was sollten wir tun? Fassen wir also zusammen. Was bedeutet das? Erstens, dieses Extremszenario war nie ein wahrscheinliches Szenario. Wir waren auf dem Pfad, haben aber als Menschheit erkannt, wenn wir so weitermachen, wird es übel. Wir müssen was tun, wir haben etwas getan. Wir haben Technologien entwickelt, günstiger gemacht, dass wir es einsetzen können. Zweitens, die Energiewende wirkt messbar. Wir können es nachweisen. Die Emissionen in China durch den massiven Ausbau der Erneuerbaren stagnieren. Solar, Wind, Batteriespeicher wachsen viel schneller, als der Bedarf ist. Das war vor 10 Jahren, konnten wir das noch nicht absehen. Also auch das eine wichtige Entwicklung. Drittens, dass das Jahr 2024 ein Rekordjahr war, ist nicht überraschend, sondern wir können es mittlerweile in den Klimamodellen nachrechnen. Wir können es verstehen und damit werden wir nicht immer besser in den Prognosen. Und viertens, wirklich am wichtigsten, nur weil wir jetzt von diesem RCP, diesem Representative Concentration Pathway 8,5, wegkommen, heißt nicht, dass wir der Klimakrise entkommen oder die Klimakrise gelöst haben. Bei diesen, ich sag mal, rund 3 Grad, auf die wir zusteuern, wird es immer noch ein Desaster für das Ökosystem. Wir können es abschwächen. Es wird nicht mehr ganz, ganz, ganz schlimm, sondern noch ganz, ganz schlimm. Man weiß, was das bedeutet. Also wir müssen weiter diesen Drive, den wir jetzt haben, und das ist das, was wir in Deutschland tun, das wir in Europa tun, das, was wir weltweit tun. Es wirkt, es funktioniert und das macht Hoffnung, um dann vielleicht noch mehr Tempo aufzunehmen, die Technologie noch weiter zu entwickeln. Das ist der richtige. Wir sind auf einem guten Weg, aber den müssen wir uns auch konsequent weitergehen. Wir müssen es noch beschleunigen. Dann klappt das und dann kriegen wir diese Klimakatastrophe, das Allerschlimmste, abgewendet und alles andere. Wenn wir konsequent weiterarbeiten, kriegen wir auch verhindert. Und das ist das Ziel der Menschheit als Ganzes. Wir arbeiten da zusammen dran und dann kriegen wir das auch hin. Also die Hoffnung stirbt nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin da recht optimistisch, dass wir da konsequent weiter dran arbeiten werden.